Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Gibt man bei Wikipedia Galopprennbahn Hoppegarten ein, steht da Folgendes. Eine traditionsreiche, 1868 gegründete Pferderennbahn von 430 Hektar Fläche östlich von Berlin. Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelte sich Hoppegarten zur wichtigsten deutschen Rennbahn und zum Treffpunkt des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Nach Jahrzehnten des Verfalls erlebt diese Rennbahn seit ein paar Jahren eine Renaissance und zieht an Renntagen tausende Zuschauer an. Eine andere Rennstrecke dagegen in Gelsenkirchen muss richtig kämpfen um Zuschauer. Und das liegt nicht daran, dass da nur getrabt und nicht galoppiert wird. Wolf-Sören Treusch hat die ganze Geschichte.
Rennbahn Berlin-Hoppegarten, Match Race Cup. Im gestreckten Galopp rauscht der braune Wallach Jacobo an Gegner und vollbesetzter Haupttribüne vorbei. Die Zuschauer flippen kurz aus, dann herrscht wieder Ruhe, bis die nächsten Rennpferde vorbeiflitzen. Vor allem, wenn die Sonne scheint, kommen Tausende zu den Renntagen nach Hoppegarten. Hoppegarten, das ist Synonym für Pferderennen, eine der ältesten Sportarten der Menschheit. Die einen spazieren mit Champagnerglas in der Hand die Haupttribüne entlang, andere informieren sich bei einem der Hauptsponsoren über die aktuelle Uhrenkollektion. Die meisten, vor allem junge Besucher, breiten ihre Decke aus auf der großen Picknickwiese zwischen Zielgerade und Tribüne.
Wir hatten einfach Lust, bei dem guten Wetter ein bisschen Pferde anzuschauen, schöne Menschen und ein bisschen Wein zu trinken.
Ein Grund war auch, wir haben nämlich einen neuen Picknickkorb, den wollten wir mal einweihen. Und deswegen.
Zwischen den Rennen, die alle halbe Stunde gestartet werden, gibt es kleine musikalische Einlagen. Die Stimmung ist entspannt und locker. Ein Grund dafür ist die herrliche Lage der Rennbahn. Saftiges Grün, wohin das Auge blickt. Hohe, wunderbar gewachsene Bäume entlang der Rennstrecke und auch zwischen den sanierten Klinkerbauten auf der Anlage selbst. Manche Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Auch die Haupttribüne, sie ist fast 150 Jahre alt. Hans-Jürgen Gröschel liebt Hoppegarten. Schon zu Ostzeiten hat er hier Rennpferde trainiert. Kurz vor der Wende wechselte er in den Westen. Ein Start in Hoppegarten ist für ihn bis heute ein Muss.
Für mich die tollste deutsche Rennbahn. Der Kaiser hat schon früher gewusst, was er hierher gebaut hat. Und die ist fair, die hat eine schöne Zielgerade, hat einen tollen Publikumsbereich. Ich komme immer wieder gern hierher.
Ortsstart ist Erfolg zum ersten Rennen zum General-November-Rennen. Da versucht Charlie Boy die Spitze zu übernehmen. Das gelingt für den Moment auch.
Tief im Westen der Republik bietet sich ein komplett anderes Bild. Gerade mal 200, vielleicht 300 Besucher, zum Großteil Rentner, verlieren sich auf der riesigen Anlage der Trabrennbahn im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark. Und das, obwohl das 64. deutsche Traber St. Ledger auf dem Programm steht, eine Veranstaltung mit Tradition.
Star Gardenia, und so sind sie jetzt auf der Schlussrunde mit Felinas Boy am Ende des zwölfköpfigen Feldes.
Doch Tradition ist nicht alles. Auch das Ambiente sollte stimmen und das ist eher frostig. Was nicht am Wetter liegt, das ist an diesem Septembersonntag schön. 18 Grad, windstill, dazu Sonne und Wolken im Wechsel. Das Problem ist die riesige, zweistöckige, voll verglaste Zuschauertribüne, die Platz für fast 10.000 Besucher bietet.
Ich würde die Tribüne hier notsprengen und zwei Drittel absprengen und dann wieder zumauern.
Uwe Küster, Leiter des Eventmanagements der Trabrennbahn, nimmt kein Blatt vor den Mund. Auch er findet, dass sich die wenigen 100 Besucher auf der Anlage verlieren.
Wir haben zu viel Platz. Also normalerweise ist Platz ja was Schönes. Wir haben zu viel Platz und zu wenig Zuschauer dazu. Ne? Und das macht das Ganze natürlich wirtschaftlich nicht sonderlich charmant. Wir haben Instandhaltungskosten. Wir haben 5 Aufzüge, die können sie alle immer warten lassen, die können sie alle immer reparieren lassen. Sie haben eine Großküche und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon mächtig.
Ein Sport, zwei Welten. Was in Berlin-Hoppegarten zum gesellschaftlichen Großereignis stilisiert wird, steht in Gelsenkirchen-Feldmark im Zeichen des Untergangs. Die meisten Schalter für Wettannahmen haben die Rollläden unten, Imbissbuden sind verwaist. Gelsenkirchener Tristesse. Dabei erfreuen sich Pferderennen in Deutschland eigentlich großer Beliebtheit. Mehr als 1 Million Gäste pro Jahr werden gezählt. Rennbahnen sind ein beliebtes Ausflugsziel, vorausgesetzt Wetter- und Rahmenprogramm stimmen. Mit einer Hüpfburg allein ist es nicht getan. In Berlin-Hoppegarten versucht ein pfiffiger Unternehmer, die historische Anlage optimal zu vermarkten. 4,5, 3. Renntag-Routine im Zieleinlauf von Hoppegarten. Mit einem Bodenprüfgerät testet Marco Peters den Zustand des Geläufs. Er stellt ein 1,50 Meter langes Eisenrohr auf den Rasen. Darin befindet sich ein ebenso langes Rundeisen. Dann entriegelt der Rennbahnangestellte ein Gewicht am oberen Ende des Rohrs. Das schießt herunter und treibt das Rundeisen in den Rasen.
Und jetzt messe ich, wie weit die Spitze in den Boden geht, um zu wissen, ob der Boden weich ist, hart ist und so weiter.
Die Prüfung dauert keine 2 Minuten. Ergebnis, das Geläuf ist in einem perfekten Zustand.
5 hat er zum Schluss gehabt jetzt. Das heißt, wenn er von 1,5 bis 5, dann haben wir 4,5 Bodenwert. Das ist noch im guten Bereich.
Das Geläuf ist ein Grund, warum die Rennbahn am östlichen Stadtrand von Berlin auch in Fachkreisen so beliebt ist. Der andere Grund ist die teilweise denkmalgeschützte Anlage. Sie strahlt Geschichte und Tradition aus und wird peu à peu geschmackvoll saniert. Dabei war vor 10 Jahren gar nicht klar, ob die Rennbahn eine Zukunft haben würde. In der Nachwendezeit lockte der morbide Charme der Anlage zunächst viele Neugierige an. 1997 fand hier sogar ein Kamelrennen statt. Doch die wirtschaftlichen Erwartungen erfüllten sich nicht. 2005 stand Hoppegarten vor dem Aus. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde hielt der neu gegründete Rennverein Hoppegarten den Betrieb aufrecht.
Das Wetten gehört zum Rennen wie das Salz zur Suppe,
sagt derjenige, der 2008 für den Wendepunkt in der Geschichte Hoppegartens sorgte. Unternehmer Gerhard Schöning.
Ich sehe das nicht so, dass eine Rennbahn ein Loch ist, wo sie einfach Geld reindonnern. Das würde ich auch nie machen.
Der Vollblutinvestor, wie ihn ein Stadtmagazin vor kurzem nannte. Ganz allein erwarb er die Anlage mit seinem privaten Geld, das er als Fondsmanager in London verdient hatte.
Herr Böke, brauchen Sie mich kurz oder lang?
Wenn Renntag ist, ist Gerhard Schöning überall. Mal hilft er seinen Mitarbeitern, mal ermahnt er sie. Dann plaudert er mit den Gästen aus dem VIP-Bereich, Politiker, Sponsoren, oder er nimmt an einer Siegerehrung teil. Zur Ruhe kommt der 56-Jährige an solchen Tagen nicht. Will er auch gar nicht. Er sieht in Hoppegarten ein Riesenpotenzial. Das auszuschöpfen ist ein Fulltime-Job, sagt er.
Wir haben ungefähr doppelt so viele Besucher, wie als ich hier antrat, obwohl wir nur die Renntage von 8 auch auf 11 gesteigert haben. Wir haben das Sponsorenaufkommen vervierfacht, wir haben Eintrittsgelder verdreifacht. Wir entwickeln die Anlage jetzt für große Ereignisse außerhalb des Rennsports. Dann haben wir auch noch einige Gebäude hier, die im Moment leer stehen, die wir nutzen können, wo wir auch eine gute Rendite daraus erzielen können. Mir war von vornherein klar, dass das nicht in 3-4 Jahren geht, sondern dass es ein längerfristiges Projekt ist.
Ein Grund für die steigenden Zuschauerzahlen ist der sogenannte Match Race Cup, den die Organisatoren vor 2 Jahren eingeführt haben. Ein Rennen Pferd gegen Pferd, Jockey gegen Jockey, für das sich die beiden Finalisten wie beim Fußball in einer K.O.-Runde mit Viertel- und Halbfinale qualifizieren müssen.
Räder, Halter, Ballen!
Favorit in diesem Jahr ist der 9-jährige Lokalmatador Jacobo, ein hübscher brauner Wallach, dem sein Besitzer Frank Brieskorn zur Feier des Finaltages ein paar Sternchen in die Flanke hat frisieren lassen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start. Frank Brieskorn tigert im Führring auf und ab, geht noch einmal auf Toilette. Er ist aufgeregt, wie immer vor einem wichtigen Rennen.
Ja, ist ein mächtiger Druck. Als Favorit ist immer ein Riesendruck.
Das ist einfach die Last, das ist jetzt das Problem. Dieser Adrenalinschub, den man hier bekommt, ist ja sehr, sehr hoch, weil es auch bloß ein Fußballspiel hat, 90 Minuten. Hier hast du 2 Minuten. Ne?
Eigentlich ist ihm der Rummel um das Rennen viel zu groß, sagt er. Seine Frau Sabine sitzt derweil schon in der Loge auf der Haupttribüne, nippt an einem Glas Mineralwasser und zupft ihr knallrotes Team Jacobo-Shirt zurecht. Gern erinnert sie sich an den Tag, als ihnen Jacobo zum Kauf angeboten wurde.
Der hatte langen Transport hinter sich und der lag da in dieser Box und der schaute uns an. Und irgendwie habe ich es nicht so mit Stuten. Ich mache lieber Hengste und Wallache. Und dieser Wallach, also das war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Ja, und dabei ist es geblieben und das ist eben derjenige, der wirklich immer ehrlich ist, immer kämpft, mittlerweile 9 Jahre ist, so ein tolles Pferd, immer sein Geld verdient hat. Also der Hammer, dieses Pferd.
Pünktlich um 15.30 Uhr dann der Höhepunkt des Renntages, das Finale um den Match Race Cup. Im Sprint geht es die Zielgerade hinunter, 1200 Meter. Zur Hälfte des Rennens liegt Jacobo noch leicht zurück. Dann zieht er unter den Anfeuerungsrufen seiner Besitzer und Fans unwiderstehlich an seinem Konkurrenten vorbei und gewinnt überlegen mit 3,5 Längen Vorsprung. Eine gute Minute hat das Rennen gedauert. Siegprämie 14.000 Euro. Als ob er es seinem Pferd nachmachen wolle, startet auch Frank Brieskorn, ein kräftig gebauter Mann mit leichtem Übergewicht, nun zum Sprint. Die Haupttribüne hinunter zum Zieleinlauf. Er will Jacobo als Erster gratulieren.
Und ja, dann freuen wir uns jetzt noch an diesen tollen Bildern hier.
Sofort im Anschluss findet die Siegerehrung statt. Verschwitzt und etwas verlegen stemmt Frank Brieskorn den riesigen Pokal in die Höhe. Versammeln sich Betreuerteam und eine große Kinderschar in Team Jacobo-Shirts zum Siegerfoto. Mehrere Kamerateams verfolgen das Geschehen.
Und jetzt, liebes Publikum aus Hoppegarten, sind Sie nochmal gefragt. Ihr Applaus für das Team um Jacobo.
Ich war früher, Galopp will ich nicht. Ja, wollte ich immer nicht so ran. Aber jetzt, man kommt ja doch von der Pferde nicht weg. Nee, kommt man nicht. Das ist wie so eine Sucht. Ja, weil das schön ist. Das macht Spaß. Das ist ein ganz toller Sport. Das ist Wahnsinn, ist das. Ja, ist geil.
500 Kilometer weiter westlich gibt es keine Kamerateams. Die wenigen Besucher der Trabrennbahn Gelsenkirchen verfolgen die Rennen mit fast stoischer Gelassenheit. Selbst diejenigen, die auf ein Pferd gewettet haben, werden ganz selten laut. Gefühlsausbrüche, Fehlanzeige. Vor 2,5 Jahren, erzählt der Eventmanager der Anlage, Uwe Küster, zogen sich die Chibo-Erben als Mäzen zurück. Die Anlage stand kurz vor dem Aus. Der neue Betreiber, ein Wettdienstleister, fährt seitdem ein rigoroses Kostenmanagement. Ein attraktives Rahmenprogramm, um einen 6-stündigen Renntag wie das deutsche Traber St. Ledger aufzuwerten, ist darin nicht vorgesehen.
Mit dem Thema Pferdesport erreichen wir leider im Moment nicht so viele Leute, wie ich gerne hätte.
Sie kriegen mit jedem drittklassig begabten DSDS-Finalisten die Bude hier voller als mit dem besten europäischen Sport. Das ist eine ganz, ganz traurige Wahrheit, aber die ist so. Familien kriegt man natürlich immer, ich stelle eine Hüpfburg hin, mache so ein bisschen Programm drumherum, mit dem Pony reiten, dies und das. Aber eine Familie ist eigentlich kein Wetter. Ja, und ich mache das ja nicht nur, um irgendwie die Bude voll zu haben, sondern ich hätte gern auch was von dem Geld.
Ja, früher war Eintritt, aber das haben sie auch abgeschafft, sonst kommt gar keiner mehr. Die jüngere Generation fehlt. Sie sehen ja hier fast nur noch Rentner.
Wolfgang Schulte, 68, ist einer dieser Rentner. Mit 3 Kumpels hat er es sich im Erdgeschoss des riesigen, völlig überdimensionierten Tribünengebäudes bequem gemacht. Die alten Männer haben Saft und Kekse dabei und studieren die Expertentipps in der Wettzeitung.
Ja, zu treffen, Unterhaltung, dann wetten wir zusammen und so weiter, das kostet ja nicht so viel. Und dann hat man die Unterhaltung und der Tag ist rum. Also sie dürfen nicht hier hingehen, um zu verdienen, das können sie vergessen. Sie müssen das Geld überhaben und das als Spaß und Unterhaltung sehen und als Ausflug.
Von den 5 möglichen Wettannahmestellen im Erdgeschoss ist nur eine geöffnet. In den beiden Stockwerken darüber sind die meisten Schalter ebenfalls geschlossen. Auch an einem Verkaufstresen für frisch gezapftes Bier ist der Rollladen unten. Eine Bude stehen und Pilsken trinken, verflossene Ruhrpott-Romantik. Stattdessen herrscht Wartehallen-Atmosphäre. Wolfgang Schulte ist überzeugt, Nur noch eine Frage der Zeit, bis es mit dem Volkssport Trabrennen vorbei ist in Gelsenkirchen.
Früher war das das Ereignis. Da haben sie um die Zeit gar keinen Parkplatz mehr gekriegt. Und jetzt? Nichts. Gucken Sie an, was früher mit den Tauben waren. Hier hatte jeder Tauben. Gibt es heute auch fast gar nicht mehr. Ist dasselbe, ist auch vorbei. Da war Tradition, sonntags im Garten gucken, ob die Tauben wiederkommen. Früher hatte jeder Ortsteil, wo ich herkomme, komme von Castrop-Rauxel, einen eigenen Taubenverein. Heute die ganze Stadt nur noch ein. Das ist nicht mehr.
Das Büro des Rennvereins ist voll mit Erinnerungen an die guten alten Zeiten. Pokale, Medaillen, Urkunden und an der Wand eine Reihe von Fotos, auf denen unter anderem der Fußballnationaltorwart und Ex-Schalker Manuel Neuer beim Besuch der Rennbahn zu sehen ist. Die Verbindung zwischen dem Fußballclub Schalke 04, dessen Vereinsgelände keine 10 Kilometer entfernt liegt, und der Gelsenkirchener Trabrennbahn ist legendär und begann in den 1970er Jahren. Damals schauten Schalker Fußballprofis regelmäßig in der Gaststätte unterm Tribünendach vorbei. So auch Hannes Bongartz.
Da war ein richtiger Stammtisch oben. Donnerstags immer Rennen in Gelsenkirchen. Selbst der Präsident Günter Siebert saß mit am Tisch. Ja, da war also wahnsinnig gut Besuch. Da gab es Renntage, wenn man das wie heute sieht, einen St. Gletschertag, da wären sie hier heute nicht raus und rein gekommen.
Später nahmen die Fußballprofis selbst an prominenten Rennen teil, kauften sich gemeinsam ein eigenes Rennpferd. Hannes Bongartz ist dem Sport und auch dem Rennverein Gelsenkirchen bis heute treu geblieben. Er besitzt mehrere Pferde und setzt sich noch immer gern selbst in den Sulki. So heißt der Wagen, den das Pferd zieht. Die Trabrennbahn Gelsenkirchen ist sein zweites Zuhause.
Ja, ich fahre gerne. Ich sitze ja hier praktisch jeden Vormittag im Sulki und trainiere hier. Ich trainiere die Pferde ja ausschließlich selbst. Ich kümmere mich um meine Pferde selbst. Ich will wissen, was damit gemacht wird, was passiert wird, was gefüttert wird, wie gesund sie sind etc. Weil ich schaue natürlich, dass ich auch Amateurrennen finde. A, sind die leichter und B, wenn man jeden Tag mit dem Pferd arbeitet, will man ihn auch im Rennen mal fahren. Ich will mich bewegen und mit Pferden.
Heute jedoch nicht. Heute ist der Ex-Fußballnationalspieler nur kurz da. Es sei kein passendes Rennen dabei, sagt Hannes Bongartz. Er wolle seine Pferde nicht verheizen. Sie seien noch zu jung für die heutigen Rennen. Außerdem findet er, die Veranstalter sollten die Prämien wieder erhöhen. 1.000 oder 2.000 Euro für einen Sieg. Da ist es mit dem Trabrennsport bald zu Ende.
Vor 40 Jahren, wenn du da mal Dritter warst im Monat, hattest du ungefähr deine Unkosten drin. Wenn du heute im Monat kein Rennen gewinnst, bist du im Brand, sagt man. Minus. Das passt nicht mehr. Die Trainingskosten werden nicht weniger, die werden eher mehr. Es wird ja alles teurer. Stroh, Heu, Futter, Klamotten und, und. Und die Rennpreise, das passt hinten und vorne. Wenn man das vergleicht von 70 zu heute, Wahnsinn.
Um das Thema Geld geht es oft in den Gesprächen am Rande der Rennbahn. Eventmanager Uwe Küster steht den Stammgästen bereitwillig Rede und Antwort.
Und läuft gut, weil der Umsatz, weil die Zahlen stimmen. Die Zahlen stimmen.
Die wollen vor allem eines wissen, ob sich die Kooperation rechnet, die der Rennverein vor 2,5 Jahren mit PMU einging.
Die PMU ist ein Wettdienstleister aus Frankreich. Die haben 22.000 Außenkassen. Die haben ein sehr, sehr großes Geschäft. Wir haben Umsatzfelder zwischen Lunch Race Day, beginnt bei 600.000, 700.000 Euro bis zu 3,5 Millionen. Das ist so das Spektrum, in dem wir da Umsätze generieren. Hier in Deutschland haben wir einen Umsatz von 100.000. Das ist schon mal ein Wort zum Sonntag.
Im Klartext heißt das, es rechnet sich. Die Rennen auf der Gelsenkirchener Trabrennbahn, nicht alle, aber viele, werden auch in französische Wettbüros übertragen und dort mitgewettet. Ergebnis? Obwohl der Rennverein Gelsenkirchen dort nur eine Lizenzgebühr in Höhe von 3% erheben kann, spielt Frankreich genauso viel Geld ein wie ein Renntag in Deutschland, etwa 100.000 Euro. Dann braucht man für die Veranstaltung auch keinen Eintritt zu nehmen.
Das Achterrennen ist gestartet mit Fehler von Runaway Diamante und OM Dustin.
Kein Pferderennen ohne Wetten. Eine kleine Summe riskieren geht immer, hört man unisono auf jeder Rennbahn der Welt. Im Restaurant im zweiten Stock, direkt unterm Dach der riesigen Tribüne, sitzt Stefan Inhester, 49, von Beruf Autoverkäufer, im Nebenjob Profi-Wetter. Er könnte runtergehen, sich auf die Tribüne setzen und gucken. Macht er aber nicht. Hier oben ist sein Reich. Konzentriert blickt er auf einen Fernsehmonitor, auf dem ein Trabrennen aus Berlin übertragen wird. Vor ihm auf dem Tisch ein Laptop, ein Tablet-PC, zwei Smartphones, ein Textmarker und die Wettzeitung.
Ja, ich für Business halt. Auf dem Monitor wird ja letztendlich immer nur eine Bahn eingeblendet. Und so kann ich also selber nach Bedarf zwischen den einzelnen Rennbahnen eben halt umswitchen und eben halt Quoten, Pferde und Rennen beobachten. Manchmal gibt es Verbindungsprobleme mit dem einen oder anderen Gerät, weil hier eben halt kein WLAN ist. Und dann hilft man sich eben halt damit aus. Ich mache das Ganze jetzt seit knapp 35 Jahren und wenn man halbwegs erfolgreich dabei agieren will, dann muss man es professionell machen.
Ruhig, nahezu emotionslos betreibt er sein Geschäft. Hier und da macht er sich ein paar Notizen zu den einzelnen Startnummern. Den Gang zum Wettannahmeschalter spart er sich. Stefan Inhester wettet per Mausklick im Internet. Wenn die Quote attraktiv ist, sagt er, setzt er auch schon mal 200, 300 Euro auf ein Pferd.
Man wettet eben halt oftmals erst 2-3 Minuten vor dem Start, ganz einfach um die Pferde beim Aufkentern, beim Warmmachen eben halt eingehend zu beobachten und da vielleicht den einen oder anderen zu sehen, der besonders gut geht oder vielleicht auch den Favorit zu erkennen, der vielleicht mal einen schlechten Tag hat und vom Traben her eben halt nicht so gut ist wie sonst.
Das Business, wie er es nennt, sei schwieriger geworden in den vergangenen Jahren. Weniger Renntage, gleich weniger Umsätze, gleich geringere Wettquoten. Aber ein bisschen dürfte doch hängen geblieben sein in den 35 Jahren als Profi-Wetter.
Das ist ein Punkt, da möchte ich nicht drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall ein Plus, ja.
Auf der Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten herrscht Kaiserwetter. Es ist ein Sonntag im August, kaum Wolken am Himmel, 22 Grad. 10.000 Besucher sind gekommen. Sehen und gesehen werden ist das Motto. Die Damen in bunten Sommerkleidern und mit auffälligen Hüten, die Herren eher klassisch, im Anzug, mit Krawatte und Einstecktuch. Der sportliche Saisonhöhepunkt steht an, der Große Preis von Berlin, eines der wichtigsten Galopprennen in Deutschland. Dotiert mit 175.000 Euro. Im europäischen Vergleich Peanuts, gibt Rennbahneigentümer Gerhard Schöning zu. Aber offenbar lukrativ genug, dass auch der Scheich aus Dubai zwei seiner besten Pferde an den Start bringt.
Die Reputation, so ein internationales Championatsrennen zu gewinnen, ist sehr, sehr wichtig. Besonders, wenn Sie einen guten Deckhengst aufbauen wollen. Und je mehr dieser Rennen er gewonnen hat, umso besser. In Deutschland haben wir im internationalen Vergleich nicht die höchsten Preisgelder. In Ascot, in einem vergleichbaren Rennen, würde er wahrscheinlich 500.000 gewinnen. Oder in Paris 300.000 oder 400.000. Aber das ist wie eine 1 plus auf einem Gymnasium. Ob die Schule dann in Neukölln oder in Bogenhausen in München liegt, das ist relativ egal. Da geht es um die Note.
Pferderennen gibt es auch. Schon mal von gehört und noch nie gesehen. Ja, dann wird es Zeit, sich das mal anzugucken.
Jens Schmidt, junger Mann im Freizeitlook, Generation Hipster mit Bart und Sonnenbrille, ist zum ersten Mal hier. Seit 6 Jahren lebt er in Berlin. Von Beruf ist er Programmierer. Gerade hat er sich ein Spezialticket gekauft. Wettgutscheine im Wert von 75 Euro bei freiem Eintritt. Somit hat er erstmal 22 Euro gespart.
Wenn ich ganz viel Pech habe, so erhoffe ich mir das natürlich nicht, dann kann ich maximal 50 Euro Verlust machen und habe einen schönen Tag bei Sonnenschein hier auf der Rennbahn in Hoppegarten.
Ich glaube, erstmal hole ich mir so einen Wettschein. Ich habe gesehen, dass die alle damit rumlaufen.
Ach ja.
Glücksspiele sind normalerweise nicht sein Ding, sagt er. Und auf Pferde hat er noch nie gewettet. Also beschließt er, sich helfen zu lassen. Am Tisch mit den Wettscheinen steht ein Herr in den besten Jahren. Typ alter Hase, der Pferdewetten aus dem FF kennt.
Was wollen Sie denn spielen?
Ich habe keine Ahnung.
Naja, denn wenn Sie was haben, was wollen Sie ausgeben?
Ich habe 3x25 Euro. Die muss ich spielen, das sind Gutscheine, die ich bekommen habe.
Ach so, naja, dann spielen Sie die 3 und die 12. Für 5 sind es schon 10er weg. Für 5 Euro Platz.
Die 3 und die 12, was heißt das?
Naja, die müssen Sie anschreiben. Wenn ich hier erstmal hier
Obwohl Jens Schmidt vorher im Internet gelesen hat, was es mit Sieg, Platz, Zweier- und Dreierwetten so auf sich hat, er blickt nicht durch. Also spickt er bei einem anderen alten Hasen, wie der den Wettschein ausfüllt.
Ja, da müssen aber Platz spielen, nicht Sieg, ne?
Ah, und Sie haben Sieg. Ich habe hier einen Platz
angekreuzt. Ich habe Einlauf gespielt.
Einlauf, meine Güte. Kompliziert.
Ich gehe schon so lange zur Rennbahn, aber ich verstehe es bis heute immer manchmal noch nicht.
Am Ende wettet der junge Programmierer für 40 Euro zwei Pferde auf Platz. Das heißt, kommen sie unter die ersten drei, gewinnt er. Wie viel hängt von der Quote ab? Gebannt verfolgt Jens Schmidt nun das Rennen von der Tribüne aus. Immer wieder wechselt sein Blick zwischen der Übertragung auf der Videoleinwand und dem Originalgeschehen.
Die 12. Ja. Und die 3. Jawohl. So. Okay, einen von beiden habe ich geschafft. Was heißt das jetzt? Oder habe ich gewettet, dass beide? Ach, ich habe keine
Ahnung. Für die 40 Euro Einsatz wird er 36 wiederbekommen. Gar nicht schlecht für den Anfang.
Ja, gefällt mir jetzt schon das Spektakel.
Es gibt gleich 60 Kilo Freieis.
Zwischen den Rennen lässt einer der Sponsoren 60 Kilogramm Speiseeis an alle verteilen. Ein anderer den Price for Elegance vergeben, eine sündhaft teure Armbanduhr für die, Zitat, eleganteste Dame auf dem Rennplatz. Die Picknickwiese brummt, eine Reihe dahinter vergnügen sich die Eltern mit ihren Kindern auf der Hüpfburg. Das Wetter passt, das Rahmenprogramm auch. Zwei Stunden später, exakt um 17.05 Uhr, dann der Höhepunkt des Nachmittags, das Rennen um den großen Preis von Berlin. An den Wettbuden ist es ruhig, der Andrang ist unaufgeregt, fast gemütlich, wie schon die ganze Zeit. Auch Jens Schmidt füllt wieder einen Wettschein aus. Er ist deutlich hörbar angefixt, hat im Rennen zuvor wohl auf die richtigen Pferde gewettet.
Habe ich 1 und 4? Sind Platz 1 und 2. Und dann dachte ich mir, na komm, machst du noch eine Zweierwette, auch 1 und 4. Das ist ziemlich viel Geld, glaube ich, ja. Also wenn ich die Quoten richtig verstanden habe, dann ist irgendwas mit 100 pro Euro Einsatz. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Das könnte ein bisschen was sein.
Die Pferde kommen in die Zielgerade hinein, im 127. Longines, großer Preis von Berlin.
Irgendetwas hat er dann doch missverstanden. Nur 52 Euro hat er gewonnen. Bei einem Einsatz von 7 Euro immerhin. Schnell noch auf eines der Scheichpferde gewettet und ab auf die Tribüne.
Oje, die Nummer 1 holt auf. Oje. Oje. Komm schon. Ah, das sieht nicht gut aus.
An diesem Rennausgang verdient der junge Mann nichts.
Guck dir das an.
Die beiden Scheichpferde belegen nur die Plätze 2 und 3. An ihrer Reputation als künftige Deckhengste werden sie also noch arbeiten müssen. Etwas ernüchtert verlässt Jens Schmidt die Tribüne und geht zur Siegerehrung.
Zu Ehren des siegreichen Teams jetzt die deutsche Nationalhymne.
Am Ende ist der Programmierer dennoch zufrieden. Die Investition hat sich gelohnt, sagt er. 75 Euro fürs Spezialticket bezahlt, mehr als 100 Euro rausgeholt, dazu den Eintritt umsonst. Die Rechnung ist aufgegangen. Für alle. Hoppegarten hat einen neuen Fan gewonnen.
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann würde ich wahrscheinlich nochmal herkommen. Das war schön, es war einfach, es ist angenehm. Genau wie ich es mir vorgestellt habe, das ist ja nicht so, bei Fußball steht man nur da, trinkt Bier und Gröl, sondern hier kann man die Picknickdecke auspacken und ich habe ein bisschen gelesen, eine Stunde und so zwischendrin. Ja, wie kann man es aushalten? Die 22 Euro Eintritt, die würden mich schon noch ein bisschen abschrecken, aber also mit dem Deal, ja, würde ich das wieder machen, ja.
Sattel, Salki, Sieg. Eine Reportage von Wolf-Sören Trosch.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.